Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, auf die heutige und die nächste Folge haben wir uns ganz, ganz besonders gefreut, nämlich wir kommen dahin zurück, wo wir angefangen haben, nämlich vom Biertrinken.
Zurück zu den Wurzeln, ja.
Zurück zu den Wurzeln. Und ja, bevor wir in die Titelfolgen einsteigen, dürfen wir schon jetzt ja, die Überraschung sozusagen lüften. Wir haben einen Special Guest seit langem wieder dabei. Ihres Zeichens Marketingdirektorin Asahi Deutschland, Frau Nora Stiller. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Genau, und wir haben uns überlegt, dass wir dieses Genre des Biermarktes und diese Branche mal beleuchten, weil die aus unterschiedlichen Gründen sehr spannend ist. Das war unsere Überlegung, Micha.
Ja, also nicht nur, weil wir aktiv an diesem Markt schon seit Jahrzehnten quasi teilnehmen, sondern halt, weil es auch aus Marketing-Gesichtspunkten ein wahnsinnig spannender Markt ist, weil es ein Markt ist, der insbesondere unsere Freizeit, also meine Freizeit und die von Nora halt relativ stark begleitet im Dialog. Und weil man viel daraus lernen kann, glaube ich, auch für andere Märkte.
Genau, also das ist nämlich ein Markt, der stark unter Strom steht, in dem Sinne, dass er unter Druck ist. Man sieht abnehmende Nutzerzahlen, nicht nur Nutzerzahlen, sondern abgenommene Hektoliter. Preisdruck, großer Werbedruck, ein Verdrängungsmarkt. Aber ich möchte gar nicht zu viel verraten. Nora, magst du dich vielleicht nochmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen? Wo kommst du her? Wo gehst du hin?
ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Marketingmensch durch und durch, möchte ich sagen. Habe aus dem Grund tatsächlich auch BWL studiert und bin seit 15 Jahren jetzt aktiv im Business, von Anfang an im FMCG-Bereich unterwegs, davon 13 Jahre tatsächlich im Getränkebereich, die letzten 10 Jahre im Bierbusiness und nach wie vor sehr passioniert und mit großer Leidenschaft dabei, würde ich sagen.
Super, man merkt das schon und für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hier natürlich nicht sehen, aber wir haben zur Feier des Tages, haben wir uns hier jeder eine Flasche Bier geöffnet. ja, wie siehst du denn so die aktuellen Trends? Warum wird weniger Bier getrunken und was macht das so insgesamt mit dem Markt?
Insgesamt muss man sagen, dass früher einfach gerne und viel Bier in Deutschland getrunken wurde. In den 60er Jahren lag der Pro-Kopf-Verbrauch noch bei 146 Liter im Jahr ungefähr. Und man kaufte einfach standardmäßig eine Kiste Bier, und zwar am liebsten die, die Papa und Opa auch schon immer getrunken haben. Also eine hohe Markenloyalität war gegeben. Über die Zeit hat es abgeflacht und die Gründe dafür sind ziemlich klar. Der Mensch an sich lebt gerne gesund heutzutage. Er trinkt viel, viel weniger Alkohol. Und wenn er Alkohol trinkt, dann ist das Produktportfolio viel, viel breiter. Also es ist nicht nur Bier, was konsumiert wird, sondern eben auch mal ein Glas Wein oder ein Glas Sekt oder eine Spirituose, in welcher Form auch immer, als Longdrink oder Cocktail. Also die Range ist viel größer geworden und der Verbrauch an Alkohol oder Konsum viel, viel kleiner insgesamt. Und das ist eigentlich schon das große Problem, was es gibt.
Also genau. Ist es denn jetzt, ist es irgendwie so generationsübergreifend? Ich meine, klar, mein Papa, ne, da ist immer die Kiste Kombacher, bei meinem Onkel ist immer die Kiste Köpi da. Und wenn Geburtstagsfeiern sind, dann muss mein Onkel auch für meinen Papa Kombacher kaufen und mein Onkel für meinen Papa oder umgekehrt, mein Papa muss für meinen Onkel Köpi. Das erleben wir so im Freundeskreis ja nicht mehr. Ne? Es ist jetzt auch so, ist es einfach ein Generationending? Also ist die alte Generation immer noch so, die in den 60ern schon den Kasten Bier gekauft haben?
Ja, ein bisschen so ist es auf jeden Fall schon, muss man sagen. Heutzutage sind die Marken nicht mehr ganz so wichtig. Also es gibt ein unheimlich großes Relevant Set, wie wir in Studien herausgefunden haben. Der typische Bierkäufer hat ein Relevant Set, da sind 8, 9 Marken drin und die sind, so scheint es, relativ austauschbar für ihn. Da wird ganz häufig nach dem günstigsten Preis gekauft. Denn eine von diesen 7, 8, 9 Marken ist immer im Angebot irgendwo für 10 Euro die Kiste. Und die wird dann auch gekauft.
Mhm. Okay.
Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Das hat mir eben, sind wir etwas drüber hinweggegangen. Ich hatte gesagt, Asahi Brands kennt nicht jeder in Deutschland. Magst du mal kurz vielleicht die wichtigsten Brands, die wichtigsten Marken, mit denen ihr in Deutschland vertreten seid, so skizzieren? Vielleicht geht dann dem einen oder anderen noch ein Licht auf.
Sehr gerne. Also wir sind ein Anbieter von Premium-Bieren und das waren das alles Importbiere. Die größten sind Pilsener Urquell aus Tschechien, das erste Pils der Welt mit einer unveränderten Rezeptur seit 1842. Ein sehr authentisches Produkt. Was auch sehr bekannt ist, ist Tiskia aus Polen, ist mittlerweile die Nummer 3 Importmarke in Deutschland, Nummer 1 sogar in NRW, sehr beliebt bei der polnischen Zielgruppe. In NRW auch sehr bekannt Grolsch aus Holland, Peroni aus Italien haben wir noch im Sortiment, Kosel und Gambrinus aus Tschechien und Lech und Jubra aus Polen. Das ist so okay, das also Kernsortiment.
Sehr interessant. Und du hast eben schon was gesagt. Das sind schon relativ viele Marken. Gerade Pilsner Urquell und auch Tyskie, die ich beide kenne und auch weiß, wo die im Kühlregal stehen, bei meinem Getränkemarkt meines Vertrauens. Die sind ja nun in starker Konkurrenz zu den Fernsehmarken, sagt man so.
Ja, Fernsehbiere.
Fernsehbiere. Wie kann man sich denn überhaupt als Marke in Deutschland unterscheiden? Also wenn man nicht so ein Werbespending wie vielleicht ein Bitburger, Krombacher oder Becks mitbringt.
Also ich denke, dass da mehrere Faktoren eine entscheidende Rolle spielen. Zum einen ist die ganz klare Fokussierung, sich zu überlegen, welche Zielgruppe will ich wo erreichen, was sind meine relevanten Touchpoints, in welchen Regionen. Also eine ganz, ganz klare Strategie zu haben im Vertrieb und das auch umzusetzen. Wir sind also nicht mit den Marken national in der Gastronomie verfügbar.
Nicht?
Nein. Mhm. Wir haben ein ganz klares Fokus-Stadt-Prinzip. Es gibt Städte, die wir definiert haben, in denen wir schneller groß werden möchten. Und das machen wir seit Jahren recht erfolgreich. Und das andere, was extrem wichtig ist, ist eine ganz klare Positionierung, die auch nicht jedem schmecken muss. Und das machen nicht nur wir so in Deutschland recht erfolgreich, sondern das machen auch andere Marken in Deutschland recht erfolgreich. Also es ist ganz klar, wir sagen natürlich niemandem, du möchtest bitte nicht Tiskie trinken, aber fokussieren tun wir uns auf die polnischstämmigen Verbraucher in Deutschland. Und so ist die Marke ganz klar positioniert.
Ich finde die Aussage ganz schön, die Positionierung muss nicht jedem schmecken in dem Contest.
So ist es aber.
Ja. Aber das ist ja auch eine Sache, wir haben es ja auch schon ein paar Mal bei der Positionierung gehabt, ne? Also der ganz klare Fokus, ich glaube, das hast du gerade auch schon gesagt. Wenn wir uns das jetzt so ein bisschen anschauen, also ich tue mich zum Beispiel wahnsinnig schwer. Das sind so die Marken aus meiner Kindheit, so ein Krombacher, Bitburger, Warsteiner, Köpi, das würde ich vielleicht noch so ein bisschen unterscheiden können, weil es einfach nochmal deutlich herber ist als die anderen, zumindest gefühlt, oder das ist das, was ich gelernt habe. Ich weiß gar nicht, wie ich das letzte Köpi getrunken habe, als ich meinen Onkel besucht habe wahrscheinlich. Aber das machen ja anscheinend nicht alle, dass da so eine starke Fokussierung passiert auf die Positionierung, oder?
Tja, es ist schwer, negativ über Wettbewerber zu sprechen, aber ja, das könnte man so sehen, auf jeden Fall. Es scheint schon noch so gängig zu sein, bei einigen Marken ein bisschen mit der Gießkanne übers Land zu gehen auch und sehr breit sich aufzustellen. Und dann ist halt die Frage für den gerade jüngeren Verbraucher, der hohe Anforderungen an sein Getränk generell stellt, sei es alkoholisch oder nicht, warum sollte er mich jetzt eigentlich wählen? Was ist jetzt das entscheidende Argument? Was macht mich spannend und attraktiv für den Verbraucher? Das ist, denke ich, teilweise recht schwer zu erkennen.
Das ist, finde ich, auch schon mal ein super erstes Takeaway auf jeden Fall, diese Fokussierung, wen möchte ich erreichen, wo möchte ich ihn erreichen und wie möchte ich ihn erreichen. Ne? Das ist ja, zählt auch im B2B-Kontext, ist das wichtig. Es muss nicht jedem schmecken, sondern ich möchte meine Zielgruppe, die sich irgendwo tummelt, nämlich wo, und das finde ich eben heraus, und auf ein bestimmtes, bestimmten USP steht, das finde ich eine ganz, ganz wichtige ist Arbeitsfrage. Sind sehr einfache Fragen, wen, wo, wie, aber das, glaube ich, umzusetzen,
Tough
ist ganz,
so ist es.
hart, weil man will ja in einem, man will wachsen. Also ich kenne es nicht anders, wir wollen wachsen. Und dann muss man sich plötzlich gegen eine bestimmte Zielgruppe entscheiden. Kannst du mal kurz skizzieren, wie ihr das macht? Oder ist das ein langer, macht ihr Marktforschung oder ist das ein langer Prozess? Wie macht ihr das?
Das ist ein ganz langer Prozess. Wir haben Marktforschung gemacht, immer im kleinen Rahmen mit vielen qualitativen Fokusgruppen zum Beispiel. Wir sind auch einfach mal selber losgegangen, haben Konsumenten befragt, haben uns viele Märkte angeschaut. Also eins der Erfolgskonzepte ist sicherlich auch, dass bei uns im Marketing die Nähe zum Vertrieb gesucht wird und wir einfach oft mitfahren und gucken, wie ist denn der Need überhaupt auf der Fläche oder beim Gastronomen, wie reagieren die Verbraucher da? Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man wirklich guckt, wie sieht die Realität aus, dann Konsumenten befragt. Und bei uns gab es auch in der Vergangenheit eine ganz klare Entscheidung für die Profitabilität und gegen diese breite Masse. Und ich glaube, wenn man solche Entscheidungen getroffen hat, ist es auch dann leichter, dem zu folgen letztendlich.
Okay, also das spricht, wir sollen nicht mehr so viele Querverweise machen, haben wir mal gelernt. Aber wir werden ja nicht müde zu sagen, wenn man eine Strategie hat, von der man voll und ganz überzeugt ist, dann ist das eine super Leitplanke, Leitlinie für das Handeln. Und das sind auch unangenehme Entscheidungen, nämlich gegen eine bestimmte Zielgruppe, die möglicherweise viel Absatz verspricht, aber eben eine geringe Profitabilität.
Kann Richtig. Man das so sagen? Ja, genau so ist das, auf jeden Fall.
Was ich dabei aber noch ganz interessant finde, ist es ja, ich meine, das sind ja legitime Entscheidungen in jedem Markt. Ne? Also gehe ich mit der Gießkanne rein und dann habe ich so eine Everybody's Darling-Positionierung im Grunde genommen oder zeige ich Ecke und Kante. Wir haben gerade schon gesagt, Profitabilität. Versprecht ihr euch davon, insbesondere von Ecken und Kanten zeigen, aber kann man jetzt so allgemeingültig sagen, ich sag mal, die unterschiedlichen Marken, ich finde, das ist jetzt nicht negativ, über die sprechen, sondern das sind ja einfach andere Ansätze. Ne? Der eine geht halt auf Masse, der andere geht halt auf eine spitze Zielgruppe. Aber was sind, ich weiß nicht, ob du darüber reden kannst, aber was sind die Vorteile davon, beziehungsweise welche Erfolge könnt ihr mit so einer spitzeren Zielgruppe eigentlich verbuchen im Gegenzug zu einem Massengeschäft?
Dass wir uns dadurch das Geschäft von morgen letztendlich sichern, weil eben der jüngere Verbraucher noch weniger trinken wird und noch kritischer die Entscheidung darüber fällt, was er wann und wie konsumiert. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, heute einen Ansatz zu finden, um die zu begeistern und die an sich zu binden und dann eben lange zu halten und mitzunehmen auf die Reise.
Das heißt also, ich meine, Tyskie Nummer 3 der Importbiere finde ich schon erstaunlich, aber gibt es da auch so, könnt ihr auch jetzt schon sehen, hey, wir haben Marktanteile damit gewonnen oder die, ich sag mal, vielleicht gar nicht nur ihr, sondern die Marken, die jetzt halt die eher auf die Spitze neue Zielgruppe zugehen, das wären für mich so auch Angriffsmarken eigentlich, ne? die quasi von den Großen ja wahrscheinlich Marktanteile klauben wollen. Funktioniert das schon oder ist es halt immer noch eher die Großen machen das Große in den Big Deal und ihr seid für die Nischen quasi im Longtail-Business unterwegs?
Was man auf jeden Fall ganz klar sagen kann, ist, wir sehen schon den Erfolg dieses Ansatzes. Wenn man sich den Gesamtabsatz im Biersegment anschaut, so ist der rückläufig, -2%. Schauen wir aufs internationale Segment, im letzten Jahr 2019 versus 2018 wächst das Segment um 2%. Wir mit unserem Portfolio sogar um 10%. Und das gesamte internationale Segment ist sehr spitz positioniert und daran sieht man, dass das für den Verbraucher extrem relevant und interessant ist und er da einfach zugreift. Und das ist ein Trend, der, denke ich, wird sich auch so fortsetzen, wenn man sich die neuesten Studien anschaut aus dem Trendsegment. Also es wird immer wichtiger, sich spitz zu positionieren, um attraktiv zu sein. Und die Zahlen geben uns da aktuell recht.
Vielleicht letzte Frage noch dazu, zu dem Thema Abgrenzung kleiner Marken zu den Fernsehbieren. Welche Rolle spielen denn so diese lokalen Craft-Biere, die im gut sortierten Burgerladen von Tätowierten und Bärtigen?
Nichts gegen Bärte.
Das ist eine ganz gute Frage.
Also also mit niedrigsten Hektolitermengen, sind das überhaupt Hektoliter? Weiß ich gar nicht.
Sind das?
Also kommt her, aber niedrige Zahlen, die dann auch ihren Weg, glaube ich, dann eher in die Gastronomie finden, oder?
Ja, das Thema Craft Beer ist ein ganz, ganz spannendes. Es ist ja sehr gehypt und dieser Hype sorgt dafür, dass man das Gefühl hat, das Segment ist gar nicht mal so klein, aber es ist tatsächlich Mickey Mouse, würde ich mal sagen. Wirklich klein. Der deutsche Biermarkt, da reden wir über 90 Millionen Hektoliter ohne Discountvolumen. Craft Beer in Deutschland 80.000 Hektoliter. Das ist wirklich klein. Okay. Es ist sehr interessant für den einen oder anderen. Es wird überwiegend über die Gastronomie vermarktet. Das große Problem des Segmentes ist, dass wir nennen das Drinkability. Es ist mal nett, eins zu probieren, aber danach braucht man irgendwie einen Pilz oder sowas. Irgendwas, was den Durst wirklich löscht.
Ja, das macht sehr satt, ne? Also kann man, ist das interessant? Ist mal eine andere Sache. Nee, aber ich frage einfach deswegen, weil man es so in der lokalen, regionalen Gastronomie hier und da auf jeden Fall sieht. Es wird auch sehr wohlwollend PR dazu gemacht. Ja. Ja, es ist sympathisch, der verschrobene, bärtige Brauer.
Es ist ja auch was endlich mal in diesem Biersegment, was oft ein bisschen langweilig daherkommt, ist es halt auch mal eine News. Für die PR. Genau. Also PR-Leute suchen ja immer News und das bietet dieses Thema natürlich.
Ja. Aber was ich da auch sehe, was ich dann aber schon wieder fast bedenklich sehe, auch diese großen, wie du hast die Fernsehmarken genannt oder TV-Marken, auch die bringen ja immer wieder jetzt so plötzlich so ein IPA mal raus. Da, wo ich denke, merkwürdig, war für mich halt immer so der normale Kasten im Discount und jetzt gibt es da irgendwas Besonderes, irgendwie ein Kellerbier oder ein IPA oder was auch immer, was sie dann so als Line-Extension machen. Verwässern die dadurch nicht noch stärker?
Das kommt darauf an. Einige Brauereien kriegen das wirklich ganz gut hin. Positiv finde ich zum Beispiel so ein Grevensteiner von Veltins. Also ich finde, die haben die Marke wirklich sehr schnell, sehr gut aufgebaut und das ist ein sehr authentisches Produkt und ist eben in dieser Kategorie Naturtrübe oder Kellerbiere eines der wenigen Segmente, was überhaupt noch wächst. Ne? Also klar, die ganzen Brauereien sind auf der Suche nach Wachstumsmöglichkeiten, weil das klassische Pils oder welche Kategorie auch immer vermarktet wird, nicht mehr funktioniert. Und früher war das klassische Biermix-Getränk mit Pink Grapefruit, was auch immer. Der Markt ist ja ziemlich tot und dann ging es auf die alkoholfreie Sparte. Jetzt sind es die Naturtrüben und Kellerbiere, alkoholfreie Radler, Naturtrübe Radler. Das sind so die Trends, die es aktuell gibt. Ein Segment, das wirklich wächst. Und das ist auch authentisch, wenn es gut gemacht ist. Und da gibt es einige wirklich sehr positive Beispiele in Deutschland.
Mhm. Aber Grevensteiner wäre ja auch da wiederum für mich so ein typisches Beispiel für eine Zweitmarkenstrategie. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, die Absendermarke wird, glaube ich, gar nicht genannt, zumindest auf der Flasche, oder?
Doch, die ist auf dem Label drauf. Klein, aber ist drauf,
ja. Ja, also ich hätte es so nicht wahrgenommen, wenn wir uns nicht darüber unterhalten würden, hin und wieder. Aber ich denke jetzt auch an sowas wie Krombacher Dark, wo ich mir einfach denke, finde ich jetzt irgendwie schräg. Mhm.
Ja, da wird man schon auch als Fernsehbier wahrgenommen mit einer soliden Qualität und nimmt man dann dieses edgy Kellerbier demjenigen ab? Ja, ist eine berechtigte Frage. Ne? Aber es ist trotzdem ein super interessanter Trend. Ne?
Ja, total, total. Aber nochmal vielleicht zurück zum Thema Craft Beer auch. Das Thema ist gar nicht so relevant in Deutschland im Vergleich zu UK zum Beispiel, wo das ja wirklich auch einen riesigen Marktanteil hat. Und der Grund ist eigentlich, weil unser Markt generell so lokal oder regional ist. Es gibt in jeder Region die kleine Brauerei, die dort auch gut gekauft wird. Wir haben in Deutschland immer noch über 1500 Brauereien, über 5000 Biermarken, also ein unheimlich komplexer, fein detaillierter Markt. Ne? Und insofern brauchen wir keine Craft-Biere eigentlich.
Machen wir mal weiter bei dem Thema, was vielleicht auch für andere Märkte interessant sein könnte. Was heißt das für meine Positionierung? Also was bedeuten eben diese Positionierung für das Marketing, also die Umsetzung der Positionierung beim Produkt? Also ein Fernsehbier ist anders ausgestaltet, dargestellt als vielleicht jetzt hier aus eurer Riege Tyskie oder Pilsner Urquell.
Du meinst jetzt die Aktivitäten, die da dranhängen in der Umsetzung, oder?
Ja, genau.
Ja, ich glaube, auch da ist es extrem wichtig, dass alles, was man tut, sei es jetzt in der Gastro, im Handel, auf Events, das muss einfach zur Positionierung passen. Und wir machen auch nur genau das. Also wenn ich eine spannende Sponsoring-Anfrage bekomme, wo ich denke, Hammer, da wollte ich immer schon mal hin und das finde ich einfach persönlich super, da muss ich mir ja die Frage trotzdem stellen, passt das zur Marke XY? Und wenn das, wenn die Antwort Nein lautet, dann sind wir super stringent und sagen auch, das machen wir dann auch nicht. Mhm. So spannend ich das vielleicht finden würde. Mhm.
Und für die Werbung? Also die Werbung, Fernsehwerbung ist, wenn man beschränkte Budgets hat, vielleicht schon fast per Definition ausgeschlossen.
So ist das, in unserem Fall definitiv.
Genau, aber das, dann kommt, spielt natürlich schnell die Zielgruppe auch eine Rolle, die möglicherweise gar nicht mehr so viel Fernsehwerbung sich antut. Wie versucht ihr, geeignete Werbekanäle zu finden, die zur Positionierung passen? Wie geht ihr da vor?
Also es geht ganz klar um Touchpoints. Ich muss mir generell überlegen, wie viele, welche Touchpoints ich generieren kann innerhalb der Zielgruppe. Und das ist nicht nur Werbung, sondern wir betrachten das eher übergreifend. Mhm. Wie ist der Tagesablauf unserer Zielgruppe? Wo bewegt die sich und wie kann ich sie da erreichen? Mhm. Und das sind natürlich soziale Medien, Facebook, Instagram, darüber ist, das ist der Großteil tatsächlich, aber dann muss ich mich auch fragen, wo gehen die einkaufen, wie muss ich dann da platziert sein, wo sind die abends in der Gastronomie, wie segmentieren wir da die Objekte, was ist das für, ein Typ von Outlet, wo die vielleicht reingehen. Mhm. Also das spielt bei uns alles zusammen. Wir haben dann integrierten Marketing- und Vertriebsplan, um diese Touchpoints zu definieren und das dann auch in Aktivierungen umzusetzen.
Das heißt, ihr habt schon eine sehr, also das hört für mich zumindest jetzt so an, eine sehr konkrete Vorstellung von der Persona, die dahinter steckt und der Customer Journey quasi, die diese halt Persona dann durchlebt.
Absolut.
Um zu schauen, genau, da lohnt sich's und da lohnt sich's nicht auch für uns anzusetzen. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, auch diese Entscheidung wieder zu treffen, zu sagen, ich brauche gar nicht übers Fernsehen zu gehen, weil da treffe ich die halt nicht.
Genau, also im Fernsehwerbung trifft man tatsächlich fast jeden. Auf die eine oder andere Art und Weise. Also es ist immer noch relevant, es ist immer noch das Massenmedium schlechthin. Aber es ist nicht bezahlbar in unserem Falle. Und da muss ich mir überlegen, mit dem begrenzten Budget, was macht überhaupt noch Sinn? Ne? Also
Und also wir machen auch mal so eine Budget... Also Thema Profitabilität höre ich da schon durch. Ist bei jeder Entscheidung auch sowas wie die Nagelprobe, ne?
Also definitiv, bei uns wird intern jede Aktion bewertet hinsichtlich Return on Invest. Mhm. Und klar, bei Brandbuilding-Aktivierungen kann man so nicht rechnen, ist schon klar. Trotzdem müssen wir immer ganz klar argumentieren und herleiten, was bringt uns diese Aktion konkret, gemessen an den Zielen, die wir haben.
Kommen wir nochmal zum, für mich zumindest spannendsten Punkt, dem Preis, Preisstrategie. Also fangen wir erstmal mit einem niedrigen Preis an, dann haben wir eine gute Penetration und können dann im später mal schauen. Das funktioniert immer, oder?
Ja, natürlich. Ja, das Thema Preis ist tatsächlich im Biersegment ein sehr, sehr interessantes. Der Preiskrieg ist ja seit Ewigkeiten da. Man kann immer eine Kiste Bier für 10 € kaufen und wir haben uns vor vielen Jahren dazu entschlossen, dass wir dieses Spiel nicht mehr mitspielen, auch wenn wir dadurch vielleicht Absatz verlieren, Kunden verlieren, Handzettelinsertionen verlieren. Aber wir sind diesen steinigen Weg gegangen und letztendlich haben wir davon profitiert, weil nur wenn ich eine Premium-Preis-Positionierung habe, kann ich mir auch ein Premium-Image aufbauen letztendlich. Das spielt ja zusammen.
Ja.
Ne, und es bringt mir letztendlich nichts, wenn ich mich verramsche, da leidet die Marke ja auch drunter. Und die Profitabilität.
Genau, beides. Also ich glaube, da ist die Verlockung bei allen, auch im B2B, riesig.
Über jedes Produkt hinweg.
Jedes Projekt hinweg, riesig, um kurzfristige Erfolge feiern zu können, dass man die dass man die ganze den Brandaufbau riskiert und gleichzeitig natürlich auch kurzfristig Profitabilität verliert und noch schlimmer langfristig, weil um wieder hochzukommen, ist es viel aufwendiger, als durch eine einmalige Aktion glaube ich, einen Absatz anzukurbeln.
Absolut,
aber ja. Ich muss ja natürlich aber auch was haben, womit ich diese Premium-Preisstellung rechtfertige. Ne? Mhm. Das ist ja das, was du auch gesagt hast. Also wir haben eine spitze Fokussierung in unserer Positionierung auch. Und du hast es am Anfang so schön gesagt, unser Rezept steht seit 1842, wollte 62 sagen, ich habe es immer noch nicht drauf, entschuldige. Das sind ja schon auch nochmal Differenzierungsmerkmale, oder? Während ich in der Blindverkostung kann ich mir nicht vorstellen, dass ich Krombacher, Bitburger, Warsteiner rausschmecke. Beim Pilsner Urquell, glaube ich, schmeckt man zumindest mal. Ich weiß nicht, ob ich dann sagen würde, es ist ein Pilsner Urquell, aber es schmeckt anders jetzt aus diesen Bieren.
Ja, Blindverkostungen sind immer schwierig, zugegebenermaßen.
Ja. Mhm. Ja, aber umso wichtiger ist die Marke. Ne? Also auch in meinem Freundeskreis, ich habe wirklich nahezu militante Pilsner Urquell-Trinker.
Sehr schön.
Ich zähle mich nicht dazu, ich bin nicht militant.
Das können wir noch ändern.
Aber ja, die auf das Konzept, also Historie, Marke, Geschmack einfach total stehen. Also es ist auf jeden Fall stimmig, das würde ich so sehen.
Ich muss den Hook noch einmal haben, weil ich glaube, das ist wichtig. Ich kenne es aus meinem Kundenkreis, aber auch aus vielen anderen, die im Grunde genommen mit einem Commodity-Ansatz reingehen und sagen, wir machen ein MeToo-Produkt, aber wollen aus welchen Gründen auch immer eine Premium-Positionierung hinbekommen und weder die Marke noch sonst irgendwas transportiert, irgendwie Nutzen versprechen, die jetzt einen Mehrwert stiften. Also ich bin nicht cooler, weil ich das Produkt von denen habe oder ich kann mich nicht differenzieren. Ich meine, damit arbeitet ihr, glaube ich, auch sehr viel, ne? Dass ich mich auch mit meiner Biermarke so ein bisschen differenziere an der Stelle. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass das einhergehen muss. Ne? Ich muss da eine differenzierte Marke haben, wenn ich einen differenzierten Preis haben möchte, oder?
In jedem Fall, ne?
Ja. Vielleicht abschließend, nachdem wir jetzt Pricing, Branding, Positionierung so durchdekliniert haben, zumindest in der Kürze der Zeit, was tut sich denn vertrieblich? Sehe ich das richtig, dass der Biermarkt zu 80% im Einzelhandel stattfindet und zu 20%, so über den Daumen, und zu 20% in der Gastronomie?
Das stimmt, ja.
Ja. Wie entscheide ich mich denn da? Also du hast es eben schon mal durchklingen lassen, in welchem Outlet, also damit ist nicht gemeint Roermond oder Montabaur, wo man zwischen den Esprit-T-Shirts auch noch Pilsner Urquell findet. Nein, so ist es nicht. Nein, Outlet, Gaststätten, ne?
Das meinst
du damit. Genau. Okay, also wie ist denn da die Entscheidung oder welche Konsequenzen habt ihr, die ihr aus der Positionierung, die auf der Positionierung gründen, für den Vertrieb?
Es gibt eine ganz klare Vorgabe, sowohl für das Handelsteam als auch das Gastro-Team, was die Zielobjekte sind. Also wir haben ganz klar Lage von Supermärkten definiert, die für uns priorisiert angegangen werden. Städte mit bestimmten Einwohnerzahlen definiert, die priorisiert angegangen werden kann. Einfach um da in größerem Maße die Zielgruppe überhaupt anzutreffen. Und genauso ist in der Gastronomie. Wir haben in großen Städten, beispielsweise Berlin, einzelne Kieze definiert, die wir priorisieren. Und innerhalb dieser die Outlet-Typen segmentiert und vorgegeben. Also wie soll ein Outlet aussehen, was soll es mitbringen, damit es für uns attraktiv wird, im Sinne von, wir glauben, dass genau da unsere Zielgruppe überhaupt ist.
Mhm. Also wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen Gastronomie und Einzelhandel? Also hofft ihr, dass die Leute in der Gastronomie das probieren und dann im Einzelhandel für zu Hause kaufen? Oder ist es genau andersrum?
Das wäre ja das klassische Seeding, was man immer versucht, ne? Sowohl die Spirituose als auch die Bierindustrie versucht, immer Seeding zu betreiben. Ist oft so, aber funktioniert nicht immer. Wir haben durchaus festgestellt, dass es auch Verbraucher gibt, die dann doch gar nicht mehr so viel in die Gastronomie gehen und mehr Berührung mit Produkten im Handel haben. Und deshalb muss da der Markenauftritt sitzen und auch aus einem Guss sein mit dem, was ich in der Gastronomie erlebe oder was ich in Social Media sehe von der Marke. Es muss alles stimmig sein.
Okay. Stelle ich mir jetzt erstmal schwer vor im Handelsmarketing. Ich habe jetzt einfach die Reihe mit den Bierkästen so vor mir, wo irgendwelche Schilder an Ketten hängen mit irgendwelchen Durchstreichpreisen, die ich so lang schlawenzel und mir dann halt meine Kiste irgendwie rausfische. Arbeitet ihr mit Displays? Also was sind so Instrumente, die ihr da nutzt?
In der klassischen, wie in der Stammplatzierung, ne, wo die Kiste steht, kann man natürlich nicht so viel machen, außer einer Metro-Schildverlängerung, so heißt das, ein bisschen Material um den Kasten herum. Wir haben einen Außendienst, der so ein bisschen Merchandiser-Funktion hat und überwiegend halt Zweitplatzierungen aufbaut. Mhm. Und diese Zweitplatzierungen, die müssen halt vom Design passen zur Markenpositionierung und zu allem anderen, was wir eben tun. Sprich, es ist ein Display mit Kleingebinden beispielsweise oder es ist eine attraktive Kistenplatzierung, die so gestaltet ist, dass es eben die Markenwelt darstellt. Also wir sind weit weg von kaufe eine Kiste Bier und bekomme Item XY dazu. Das ist nicht mehr attraktiv für die Verbraucher. Das zeigt die Marktforschung, das zeigt auch das Absatzergebnis am Ende des Tages. Das will niemand mehr. Die Leute haben schon alles zu Hause, die brauchen nicht das 35. Item, was eigentlich unnütz ist am Kasten.
Der Kochlöffel mit einem Lachgesicht, wo ich mich immer frage, was hat das jetzt mit der Bierflasche zu tun?
Ganz beliebt immer noch der Mini-Truck. Der Mini-Truck.
Ja, super. Kommen wir zum Fazit, würde ich sagen. Ne? Darf ich anfangen? Ich habe mir, das fand ich wirklich großartig, den Einstieg. Ich fange einfach an. Ich warte gar nicht auf die Antwort.
So kenne ich es nicht. Ich kenne es nicht anders. Leg los.
Genau. Es ist ein sehr angespannter Markt, in dem es nicht leicht ist zu wachsen, in dem das Konsumentenverhalten hybrider wird, was wir gehört haben. Naturtrüb, Kellerbiere, regionalisierte Geschichten, IPA, Ale und so weiter mit sinkenden Absatzmengen. Und was ist erfolgsversprechend? Der erste Punkt fand ich wirklich sehr griffig, Fokussierung. Wen möchte ich ansprechen? Wo möchte ich ihn ansprechen oder erreichen? Wie möchte ich ihn ansprechen? Ne? Kann man das so
absolut sagen? Absolut richtig.
Ja, ich glaube, das ist auch das wichtigste Takeaway und in Kombination, ich würde es mal unter dem Stichwort Konsistenz jetzt zusammenfassen. Ne? Also alle Entscheidungen, die damit dann zusammenhängen, die halt sehr konsistent getroffen werden muss, von der Auswahl der Zielgruppe über die Auswahl der Touchpoints dieser Zielgruppe bis hin in die Verlängerung in die einzelnen Vertriebskanäle hinein. Ne?
Genau. Das hat es mir auch nochmal aufgeschrieben, fand ich super. Das Thema Touchpoints, also als Grundlage für die Werbung, aber auch für den Vertrieb, dass ich konsistent bin und sehr strukturiert. Ne? Also mich hat das jetzt wirklich überrascht, wie strukturiert ihr da vorgeht. ich glaube, mit viel Nachdenken auch, um die Grundlage dafür zu schaffen, dass man die Zielgruppe erreicht. Und eben die Nicht-Zielgruppe nicht erreicht. Ich glaube, dieses Nein-Sagen, das spielt da auch noch eine Rolle. Genau. Ne?
Und dann letztendlich auch noch mehr Profitabilität durch ein Premium-Pricing auch erzielen kann.
Genau. Und keine Preissonderaktion machen.
Keine habe ich nicht gesagt. Aber man muss sich überlegen, wie oft und wie tief der Preis ist.
Ja. Okay.
Obwohl natürlich der Preis Sache des Handels ist.
Genau, ja, da darf man ja den nicht reingrätschen. Aber nochmal, wirklich, ich habe es eben auch nochmal gesagt, also nicht die, oder du hast es gesagt, ich habe es zusammengefasst, die Brand nicht verwässern. Ja. Also Preisreduzierungen sind fatal, weil man damit die Brand verwässert und auch noch Profit verliert.
Genau.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für diese Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder mit einem Bierthema, das aber noch aktueller ist als diese Woche. Kaum zu toppen, oder?
Kaum zu toppen, aber wir werden nochmal unter dem Titel OZAP, ich kann es nicht so schön aussprechen wie du.
Ich glaube OZAPT, man sagt nicht ONZAPT.
OZAPT ist. Ich will immer ONZAPT sagen, ich weiß nicht warum. OZAPT ist. Genau, Marketing im deutschen Biermarkt nach Corona.
Genau, auch das ist ganz spannend, da haben wir ein bisschen recherchiert und was gesehen. Dann in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche, tschüss.